Das Mysterienwissen der vedischen Hochkultur ist Thema der heutigen Sendung. Sie hören Crop FM und mein Gast ist Armin Risi. Wenn jemand Fragen bei diesem spannenden Thema hat, kann er die gerne stellen via cropcom, cropfm.mur.at und dann auf cropcom klicken. Sehe diesen Chat hier im Studio ein und gebe die Fragen sehr gerne an Armin Risi weiter. Zu dieser Sendung gibt es auch einen Newsletter, an den kann man sich subscriben auf der Website von CropFM, cropfm.mur.at. In der News-Sektion findet man zum Beispiel einen Link oder ganz oberhalb, unterhalb des Headers. Es gibt dazu natürlich ein Forum, ein Hörerforum, das auch von der Website aus, von der Startseite aus erreichbar ist. Mailen kann man uns natürlich auch vom Link von der Startseite aus oder einfach an cropfm@mur.at. Ja, und es gibt natürlich den Podcast und das Archiv, also für alle, die alte Sendungen nachhören wollen oder diese dann noch einmal hören wollen, kein Problem. Ja, und der Stream ist irgendwie auch rund erneuert. Es gibt auch eine bessere Qualität. Ich hoffe, das mit der Bandbreite haut heute hin. Keine Ahnung, ob die auch vergrößert wurde. Nicht ganz unzusammenhängend mit unserem heutigen Thema. 500 Jahre alte Weltkarte gibt Rätsel auf. So alt ist sie nämlich und überrascht einige Wissenschaftler und bereitet ihnen Kopf zu brechen. Die Weltkarte von Martin Waldseemüller aus dem Jahr 1507 nämlich. Warum benannte der Mönch und Kartograf erstmals ein Gebiet als Amerika und änderte in späteren Dokumenten die Namensgebung? Wie konnte er Südamerika derart akkurat umreißen? Und warum zeichnete er Jahre, bevor europäische Entdecker auf den Pazifik stießen, einen riesigen Ozean westlich von Amerika? Sehr interessante Fragen und auch heute geht es ja um die Veda und in der Veda gibt es auch sehr viel altes Wissen und keiner weiß, wie sie es denn wussten. Tja, und obwohl der CIA zwar jetzt herausgefunden hat oder es zum ersten Mal zugibt, dass eigentlich im Iran das Atomwaffenprogramm schon lange eingestellt wurde, wettert Norman Podhoretz ganz heftig: USA im vierten Weltkrieg gegen den Islamofaschismus. Wieder ein neues Wort. Gegen seine Aussagen wirken selbst Hardliner der US-Regierung wie Vizepräsident Cheney wie Friedensapostel. Die USA befinden sich im vierten Weltkrieg gegen den Islamofaschismus und ein Angriff auf den Iran sei dringend notwendig, meint der Mann namens Norman Podhoretz, noch nie von ihm gehört, Gott sei Dank. Er gilt als Vordenker der Neokonservativen, vielleicht deshalb. Und ja, ist sehr spannend, weil gerade als die Meldung rauskam auf CNN, US Report, Iran stopped nuclear weapons work in 2003, also vor 4 Jahren, wollen wir trotzdem, oder wir, also will man jetzt trotzdem den Iran angreifen, einfach weil man das will aus machtpolitischen Gründen, warum auch immer. Und gibt auch einen deutschsprachigen Artikel zu diesem Report, dass also schon im Jahr 2003 diese Entwicklungen eingestellt wurden. US-Geheimdienste bringen Bush in Erklärungsnot. Und zwar im Überfluss auch noch ein ehemaliger italienischer Präsident namens Cossiga, der also in den 80er Jahren Präsident war, glaube ich. Und der Mann hat übrigens auch die Operation Gladio enthüllt und erzählt Italiens größter Zeitung, angeblich, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft oder die Zeitung selbst gelesen, aber er sagt dieser Zeitung anscheinend, dass die Anschläge von der CIA und dem Mossad gesteuert waren. Und diese waren ja der Grund für den Krieg, in dem sich die USA und Teile der westlichen Welt und des Ostens jetzt befinden. Ja, und bei der Fußball-WM 2008 müssen wir natürlich besonders vorsichtig sein und deshalb darf die Polizei jetzt Handys orten. Handyüberwachung ohne Richterbeschluss künftig erlaubt. So eine andere Schlagzeile und auch Zugriff auf Standortdaten und IP-Adressen. Und selbst das BCÖ und FPÖ stimmten dagegen, gegen diesen Antrag nämlich, aber natürlich die Mehrheit hat gesprochen. Und angesprochen wurde mit dieser Kritik der Opposition vor allem der Vorsitzende des Innenausschusses, Rudolf Parnigoni von der SPÖ. Dieser gestand sehr knirscht ein, dass es keinen Ausschuss gegeben hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gab also keinen Ausschuss. Ist mir auch nicht angenehm, sagt der Mann. Das können Sie mir glauben. Okay. Er habe aber keinen Termin gefunden. Finde ich ganz unglaublich. Also Gesetze und etc., die unsere Freiheit einschränken eigentlich und unsere persönliche Freiheit und um das geht es hier, unsere Privatsphäre, die werden einfach beschlossen, ohne größeren Ausschuss, ohne größere Verhandlung, ohne dass wahrscheinlich die meisten Abgeordneten das überhaupt gelesen haben, was sie da beschließen. Das geben da einige andere zu. Ich frage mich eigentlich, von welchem Think Tank kommen diese Vorschläge eigentlich? Ich meine, und warum werden die einfach beschlossen, ohne dass triftige Gründe vorliegen? Beziehungsweise, dass in irgendeiner Weise jemals gezeigt wurde, dass solche Maßnahmen tatsächlich was bringen. Sehr seltsam, was da passiert. Zukunftstechnologien für nachhaltige Entwicklung. Das ist eine Studie, die wurde als Forschungsvorhaben im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von Marco Bischoff, Future Science and Medicine, Berlin, in Zusammenarbeit mit Diplomphysiker Thorsten Ludwig und Diplomingenieur Andreas Mantei erstellt. Der Herausgeber dieser Studie ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der BRD, und Inhalt sind unkonventionelle Ansätze zur Energiegewinnung und Aktivierung biologischer Prozesse, darunter die Pulsed Abnormal Glow Discharge, kurz PAGD-Technologie, Charge Cluster-Technologie, Backlight-Prozess, Plocher Energiesystem, kurz PENAC, Graviton-Bioenergie-Technologien und einiges mehr. Also eine offizielle Studie in Deutschland herausgekommen, ich glaube 2005, und ich freue mich jetzt, offenbar sehr spannenden Inhalts, und ich frage mich, wie viele haben davon gehört? Warum verschwand die in der Schublade? Aber jetzt gibt es sie als PDF in der News-Sektion. Nach diesen erfreulichen Nachrichten aus Deutschland, eher traurige, der Fall Neubronner, es gibt ja schon wieder neue Entwicklungen, als sie in diesem verlinkten Artikel stehen. Ich zitiere da soeben, erreichten uns weitere Zwangsgeldanordnungen in Höhe von 3.500 Euro. Das heißt, es handelt sich inzwischen um Zwangsgelder in der Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Falls unsere Kinder ab dem 10.12.2007 nicht regelmäßig die Schule besuchen werden, so heißt es im Behördenschreiben. Weitere Zwangsmittel, die zur Sicherung des Schulbesuchs ihrer Kinder Anwendung finden, eingeleitet werden. Das heißt, die Firma Neubronner wird jetzt regelrecht erpresst, ihre Kinder in die Schule zu schicken, und ich frage mich, warum denn? Ich meine, wenn sie sich selbst unterrichten wollen und das offenbar auch können, dann sollen sie es doch tun. Und in jedem anderen Land, also ein bisschen nach Süden, über die Grenze in Österreich ist es zum Beispiel erlaubt, aber in Deutschland eben nicht. aus einem Grund, der mir absolut nicht einleuchtet und auch nicht auf Erneubronner. Und ich werde, wenn es Neuigkeiten in diesem Fall gibt, sicher wieder davon berichten oder vielleicht die Frau Neubronner selbst einmal persönlich über diese Misere da berichten lassen. Hier geht's gleich weiter mit Armin Risi. Ich spiele jetzt als Übergang eine Nummer aus den frühen Tagen von Luxus. Say It Again. Heutiger Telefongast Armin Risi ist geboren 1962 und lebt über 18 Jahre in vedischen Klöstern in Europa und Indien und arbeitete als Mönch an der Übersetzung von rund 20 Werken der Sanskrit-Literatur. Er arbeitete also mit bei diesen Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche. Er ist Autor mehrerer Gedichtbände, der Sachbuchtrilogie Der multidimensionale Kosmos, Gott und die Götter, Unsichtbare Welt und Machtwechsel auf der Erde, sowie, von denen wir auch sicher heute noch sprechen werden, und sowie des spirituell-philosophischen Handbuches Licht wirft keine Schatten. Und er ist im deutschsprachigen Raum ja sehr bekannt, was mir gar nicht so bewusst war, weil ich nämlich einige seiner Artikel gelesen habe, kann ich nur sagen, zu Recht. Guten Abend, Herr Risi.
Ja, guten Abend.
Freut mich, dass wir heute sprechen können. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Artikel in Ihrer Website gelesen. Ich habe diesen Teil Ihrer Website auch verlinkt. Und ja. Da kann man dann auch sich weiter vertiefen, beziehungsweise Ihr Buch Gott und die Götter, von dem wir auch das Cover am Ankünder haben, ist ja jetzt gerade neu aufgelegt worden, wenn ich das richtig verstehe.
Jawohl, ja. Das ist die 6. Auflage. Das war eigentlich mein erstes Sachbuch. Das kam 1995 raus. Aber jetzt für die neue Auflage habe ich mir Zeit genommen, das Ganze nochmal durchzulesen, wirklich durchzukämmen, nochmal tiefgründiger zu bearbeiten. Und das ist jetzt gerade letzte Woche erschienen.
Ja, ist es wirklich dicker geworden als die vorige Auflage? Oder ist es?
Nein. Vom Inhalt, also vom Umfang her nicht, es war einfach nur im bestehenden Rahmen, habe ich das Ganze einfach durchgelesen. Es war auch interessant zu lesen, so nach 10, 11 Jahren, wenn man das eigene Buch wirklich wieder mal so gründlich liest, ist auch interessant zu sehen, wie man damals gewisse Dinge beschrieben hat und wie man es heute einfach macht. Man sieht auch, man bleibt nicht stehen.
Das ist gut, ne?
Ja.
Ja, wir bleiben auch nicht stehen, denn ich möchte mich gleich in die erste Frage stürzen oder in das erste Themengebiet, das ich behandeln möchte, das jetzt eher allgemein sich auf die Veda bezieht. Was steckt denn hinter diesem Begriff?
Veda. Ja, Veda ist ein Sanskrit-Begriff. Sanskrit ist die Sprache der altindischen Hochkultur, gilt eigentlich auch als die älteste, wirklich ausgereifte oder ausgeschliffene Schriftsprache. Und das Erstaunliche ist auch, dass die älteste Sprache der Menschheit nicht die primitivste ist, wie man meinen könnte, sondern eigentlich die hochstehendste. Sanskrit ist eine faszinierende Sprache von der Grammatik her, von der Komplexheit her und auch vom Wortschatz her. So Veda ist ein sehr zentraler Begriff, bedeutet, jetzt mal einfach übersetzt, Wissen, Erkenntnis. Es wird manchmal auch beschrieben als heiliges Wissen. Ich übersetze es auch als Mysterienwissen, wobei mal wir im Sanskrit natürlich verschiedene Begriffe für Wissen haben. Vidya, Jnana oder eben Veda. Jnana zum Beispiel ist ein Wort, das wir dann auch im Griechischen wiederfinden, vom Wortstamm her. Gnosis, das ist jetzt gesehen so das philosophisch, theologisch, spekulative Wissen, was man einfach durch philosophisches Denken sich aneignen will. Das wäre Jnana. Vidya ist mehr die Bildung, das angelernte Wissen, Schulwissen auf eine Art auch, nicht im negativen Sinn, aber Wissen, das man erlernt. Und Veda ist dann die Erkenntnis oder der Kern, das Wissen, wonach über all diese Wege gestrebt wird, die Essenz des Wissens, ist vielleicht Erkenntnis, das auf spirituellem Wissen beruht. Und auch rein etymologisch ist dieses Wort sehr zentral. Eben, wir finden es auch in unseren europäischen Sprachen, ausgehend vom Lateinischen. Videre heißt ja sehen, erkennen. Dort haben wir das Wort ja auch drin, vid. Vid ist auch im Sanskrit das Verb für sehen, erkennen. Im Russischen Vedati und also überall, das haben wir, ist dieses Wort so zentral, dass wir es eben sogar noch in den Wortstämmen überall finden können.
Jetzt, die Veda ist also ein unglaublich altes Wissensgebiet und ich finde es auch interessant, dass also auch die Sprache sozusagen eine De- oder Involution durchgemacht hat, ja, in der sie geschrieben wurde und wir jetzt eigentlich mit einer sehr viel einfacheren Sprache sprechen, aber auch die Art, wie in der Veda die Welt und Realität beschrieben ist, ist eigentlich viel komplexer, als wir es in der heutigen Wissenschaft tun. Aber welche Wissensgebiete umfasst denn, also bevor wir uns da jetzt vertiefen, welche Wissensgebiete umfasst überhaupt die Veda? Von was sprechen wir? Also über welche Gebiete wird da gesprochen?
Umfasst natürlich alle Bereiche einer Hochkultur des menschlichen Wissens. Eben, also nicht nur Philosophie und spirituelles Wissen, auch natürlich die praktische Umsetzung im Hier und Jetzt. Bekannt ist ja Ayurveda mittlerweile, oder Ayurveda kennen wir ja, Wissenschaft der Heilkunst, eigentlich wörtlich Ayu bedeutet Lebensdauer, also die Wissenschaft vom langen Leben, wie man lang lebt, also nicht wie man Krankheiten heilt, sondern wie man gesund lebt. Ist ja viel praktischer, gesund leben, als dann hinterher immer korrigieren müssen.
Ja, aber es ist nicht so lukrativ.
Ja, gut, ist ein anderes Thema. Aber Ayurveda ist wirklich also dem langen Leben, der Erhaltung der Gesundheit gewidmet. Dann gibt's das mathematische Wissen, heilige Geometrie natürlich in Anwendung vor allem auf die Architektur. Es gibt Jyotish-Wissen, das Wissen von den Himmelskörpern, Astronomie im Hinblick natürlich auch auf die Astrologie. Wissenschaft der Sterndeutung, denn auch das heißt, die Sterne sind wie ein Zifferblatt, die bestimmen zwar die Zeit nicht, aber messen sie und wer das Zifferblatt lesen kann, ja, der hat einfach Vorteile, wenn es um das Erkennen der Zeit geht, also Astrologie hier auch ganz im neutralen Sinn, aber eben beruht natürlich auf einem Einblick in die astronomischen Zusammenhänge. Man muss ja wissen, dass es all diese Planeten gibt, bis hin zum Pluto übrigens.
Eben, also unglaublich astronomisches Wissen zum Beispiel, dass sie hatten, das eigentlich völlig unerklärt ist, wie sie es haben konnten, aber es wird da nicht groß aufgeworfen, die Frage. Ne?
In den Veden selber schon.
In den Veden schon, aber also über diese Tatsache, dass wir hier von alten Aufzeichnungen sprechen, die vor 5000 Jahren bereits unser Sonnensystem besser kannten als wir um die vorfolgende Jahrhundertwende, über das wird kaum gesprochen.
Ist auch nicht so bekannt und man nimmt das auch nicht so wirklich wahr. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel ein typisches Beispiel, Ich habe in einer offiziellen Übersetzung eine nicht so bekannte Schrift, das heißt, die heißt Brahmanda Purana. Purana ist eine Schriftkategorie. Purana sind die alten Schriften. Purana bedeutet alt, im Sinn von sehr weit zurückreichend. Das sind Schriften, die einerseits selber sehr alt sind und zweitens das Alte beschreiben. Und das Älteste, das wir natürlich haben, ist das Universum. Das sind die Purana-Schriften und Brahmanda ist der Sanskrit-Ausdruck oder einer der Sanskrit-Ausdrücke für Universum. Und in dieser alten Schrift, die das Universum beschreibt, also Brahmanda, Purana, wörtlich Schrift über das Universum, dort wird die Entwicklung der Sonne beschrieben und dort heißt es auch, dass die Erde, oder dass die Sonne, heute so etwa die Hälfte ihrer Lebensdauer hinter sich hat, sprich 2-3 Milliarden Jahre, und dann, bevor sie verlöscht, dass sie 100-mal größer wird.
Ja, also das Dinge, die wir erst seit, ich weiß nicht, wie lange wissen wir das eigentlich jetzt?
Seit 30, 40 Jahren über die quantenphysischen Spektralanalysen hat man Rückschlüsse gemacht über diesen Stern, Sonne, und man kommt genau auch zum Schluss, dass die Sonne größer werden wird, und ich habe also wissenschaftliche Texte von heute gefunden, die genau auch davon sprechen, 100-mal größer.
Also es stimmt auch von den Quantitäten her überein, nicht nur qualitativ die Beschreibung, sondern auch...
Auch von der Quantität, also von der Größenangabe her. Und das Erstaunliche ist, in dieser Übersetzung war da nicht mal eine Fußnote drin. Das ist dem Übersetzer anscheinend gar nicht aufgefallen, dass er hier eigentlich eine Sensation übersetzt.
Naja, das ist oft ist das Problem, dass die Leute das ja gar nicht wissen. Es braucht ja, sie haben da offenbar ziemlich multidisziplinär das Ganze angeschaut, weil sie irgendwie sehr interessante Schlüsse und Parallelen ziehen. Aber genau das passiert so selten. Und ich glaube, da schlummern noch viele Juwelen.
Ja, und ich habe dieses Beispiel auch gegeben, einfach um zu sagen, dass diese Zusammenhänge gar nicht so wahrgenommen werden, weil man das gar nicht erwartet.
Oh ja.
Man geht davon aus, ja, das ist alles nur primitive Mythologie und die wussten es nicht besser, deswegen mussten die von Göttern sprechen. Aber man erwartet hier gar nicht etwas Wissenschaftliches, was wir auch heute kennen, deswegen eben wird das übersehen.
Ja, deshalb lesen das auch nie Wissenschaftler.
Sondern nein, das ist, glaube ich, nicht ihre Hauptlektüre, nein.
Ja. Ja. Und daher, die Leute, die es lesen, jetzt Sprachwissenschaftler, Übersetzer, die wissen das einfach nicht. Also es ist, glaube ich, das auch wirklich das Problem. Ja. Aber bevor wir uns jetzt noch mehr in die Kosmologie vertiefen, das sehr spannendes Thema ist, möchte ich nur noch kurz fragen, wie alt glaubt man denn, ist die Veda? Also sind diese Niederschriften?
Die Schriften selber sind wahrscheinlich noch nicht so alt. Auch natürlich aus einer ganz anderen Sichtweise heraus, denn diese Schriften selber sagen, dass sie am Anfang in einem nicht geschriebenen Zustand existierten, und zwar über den größten Teil der Zeit ihres Bestehens, und dass erst in einer späteren Phase, sprich mit dem Anbruch des gegenwärtigen Zeitalters, es nötig wurde, es in eine schriftliche Form niederzubringen. Es wäre hier ein Fehler oder ein voreiliger Schluss zu sagen, dass das Wissen oder die Kultur so alt ist wie seine Schriften.
Mhm. Das heißt, wenn Sie sagen, es wurde eine Zeit lang überhaupt nicht niedergeschrieben, dann müssen die Menschen, die dieses umfangreichste Wissen weitergegeben haben, ja unglaubliches Erinnerungsvermögen gehabt haben, beziehungsweise es muss eine völlig andere Zeit gewesen sein. Also das deutet für mich eher darauf hin, dass sie sehr, sehr alt sind.
Ja, das sagen diese Schriften selber auch. Sie beschreiben, das werden wir dann wenn wir über den Kosmos sprechen, sehen. Sie selber sagen, dass das Wissen auch nicht nur auf der Erde entstanden ist, sondern natürlich in höheren Dimensionen im Hintergrund schon immer vorhanden war und so die Menschen auch dort Zugang hatten. Und eben erst später wurde es dann wieder niedergeschrieben.
Mhm. Faszinierend. Wie alt ist denn Sanskrit, beziehungsweise auch eine Frage anschließend, die von einem Chatter namens Family kommt. Was war zuerst vedische oder sumerische Kultur? Vielleicht erst einmal, wie alt ist eigentlich Sanskrit, diese Sprache?
Also nach nach der herkömmlichen Linguistik sagt man, dass diese Schrift, also diese Sprache vor 3.000, 4.000 Jahren sicher gesprochen wurde. Von früher haben wir eben keine Überlieferungen. Wir wissen nicht, ob man auch schon von 10.000 Jahren Sanskrit gesprochen hat oder nicht. Es gibt zum Beispiel in der Bibel einen Hinweis, wo es ist, früher sprach die Menschheit nur eine Sprache. Und bei Abraham heißt es, dass die Vorfahren des Abraham von einem Land jenseits des Euphrat und Tigris kamen, so das weist nach Indien hin. Ob das jetzt Sanskrit war oder eine Vorform des Sanskrit, das ist jetzt schwer zu behaupten, aber ist eben schwierig.
Aber wenn man das 3 bis 4000 Jahre rückverfolgen kann und es eine dermaßen komplexe Sprache ist, dann kann man doch davon ausgehen, dass sie die in den 100 Jahren entwickelt hat. Das heißt, die muss uralt sein, die Sprache.
Ja, und wenn man die Sprache selber anschaut, von der inneren Komplexität her, von der inneren Logik her, nur schon im Alphabet, die Zusammenstellung der Lautsystematik, sieht man, dass es eine Sprache ist, die auch auf kosmischen Mustern beruht. Nicht nur Sanskrit, würde ich behaupten, aber Sanskrit sicher auch. Und da sind wir schon so an einer Schallgrenze, würde ich mal sagen, wo wir einfach sehen, dass die Vergangenheit vielleicht ganz anders war, als wir heute aus unserer heutigen Sicht rekonstruieren oder in die Vergangenheit projizieren.
Naja, und ich würde doch sagen, nachdem was Sie gerade gesagt haben, ist offenbar die vedische Kultur doch älter als die sumerische.
Die sumerische ist natürlich auch eine faszinierende und rätselhafte Kultur. Auch moderne Geschichtsforschung gibt zu, dass diese Kultur eigentlich ziemlich aus dem Nichts aufgetaucht ist.
Ja,
mindestens aus dem, so was wir heute finden.
Das habe ich noch nie verstanden, aber okay.
Ja, das Wort Sumeru ist ja zum Beispiel ein Sanskrit-Wort. Oh. Meru ist ein zentrales Wort in der indischen oder vedischen Kosmologie. Meru ist eigentlich die Zentralachse des Universums, wird in bildlicher Sprache als ein Berg bezeichnet. Und dieser Berg wird Meru oder Sumeru genannt. Das finden Sie in jedem Sanskrit-Wörterbuch, das Wort Sumeru. Ich weiß jetzt nicht, ob das Wort der sumerischen Kultur von diesem Berg Sumeru abgeleitet ist, aber wir sehen hier zumindest interessante, auch sprachliche Zusammenhänge und auch inhaltliche Zusammenhänge mit der vedischen Kultur. Zum Beispiel eine grundlegende Zeiteinheit der sumerischen Kosmologie ist ein Schar, heißt das im Sumerischen, und das sind 432.000 Jahre. Genauso groß ist die grundlegende Einheit der Yuga-Zyklen, die im Indischen beschrieben werden.
Das ist ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage, nämlich diese Zyklen etc. und diese Kosmologie, die sehr allumfassend ist, die in den Veden beschrieben wird, ist ja sehr faszinierend. Und das Spannendste, finde ich, ist die Beschreibung, jetzt abgesehen von kosmologischen oder astronomischen Beschreibungen, die offenbar sehr, sehr genau sind, fast schon erschreckend genau, aber die Beschreibung der Wirklichkeit in Form eines multidimensionalen Universums. Auch etwas, das wir heute in den neuesten Theorien der Superstring-Theorie zum Beispiel ebenfalls postulieren, nur können wir es noch nicht nachweisen, aber in den Veden wird vor tausenden Jahren bereits von einem 14-dimensionalen Universum gesprochen.
Ja.
Wie ist denn das aufgebaut oder wie ist denn das beschrieben?
Eben, wir sprechen von Dimensionen. Im Sanskrit ist der Begriff, den wir dafür haben, ganz einfach Loka. Es gibt 7 Lokas und 7 Spiegelsphären, insgesamt dann 14. Es ist ein ganz anderer Zugang zur Realität. Wenn wir heute, wir gehen vom heutigen Wissen aus und wir nennen dieses Wissen wissenschaftlich und merken gar nicht, dass hier Erkenntnis und Interpretation vermischt werden. Wir haben gewisse Fakten, die vorliegen, und das wird mit den Interpretationen vermischt, sei es in der Evolutionstheorie, sei es in der Kosmologie, sei es in der Physik. Und da wird dann ein Weltbild, heute namentlich natürlich das materialistische Weltbild, in die Realität hineinprojiziert, und dann wird der Eindruck erweckt, dass wissenschaftlich bedeutet materialistisch. Und alles, was nicht materialistisch sei, sei dann auch nicht wissenschaftlich. Das ist natürlich ein auf eine Art ein perfider Trugschluss oder Zirkelschluss, der so von grundlegender Philosophie her eigentlich gar nicht aufrechterhalten werden könnte, aber das hat sich heute irgendwie so etabliert. So, wenn wir diesen Zirkelschluss durchbrechen, dann sehen wir, dass das materialistische Weltbild sicher nicht das einzige legitime ist und sicher auch nicht das tiefgreifendste. Und in der vedischen Kultur hatte man natürlich nicht ein materialistisches Weltbild. Man ging von einer geschulten, systematisch geschulten, höherdimensionalen Erkenntnis aus, weil wir selber auch nicht materielle Wesen, sondern geistige Wesen sind. Und das geistige Wesen, wenn man sich als geistiges Wesen erkennt und erlebt, hat man natürlich auch einen direkten Zugang zur geistigen Realität. Und aus dieser Sicht sieht das Universum natürlich ganz anders aus. Und aus dieser Sicht bekommen wir dann Beschreibungen in dieser Mysterientradition, in diesen Überlieferungen und auch in diesen Schriften.
Okay, und jetzt, wenn wir jetzt also diese Beschreibung uns anschauen, vielleicht können wir das ein bisschen genauer erklären.
Wie sieht das Universum aus, wenn man mit dieser Sicht vorangeht? Eben, das, die Haupterkenntnis, ich nenne, man muss es ja mit heutiger Sprache sagen, und ich fasse es zusammen eben mit dem Begriff multidimensionaler Kosmos. Wobei hier schon wieder gesagt werden muss, dass die Realität sich nicht nur auf den multidimensionalen Kosmos, sprich auf die multidimensionale Materie beschränkt, sondern dass Raum und Zeit natürlich von einem Raum- und zeitlosen, ewigen, spirituellen Hintergrund abläuft. Und wenn man das schon weiß, dann sieht man natürlich auch die zyklische Wandlung und den zyklischen Ablauf von Raum und Zeit in seinem eben ewigen Hintergrund. Und die Ewigkeit, sprich die Raum- und Zeitlosigkeit, spiegelt sich in der Materie in einem Ablauf von Polarität von Raum und Zeit, und die wiederum bringt Materie in verschiedenen Verdichtungsstufen hervor. Und so entsteht über eine Involution, aus dem höheren, weniger Verdichteten kommt das mehr Verdichtete hervor, und so heißt es grundlegend über 7 verschiedene Verdichtungsschritte im Universum, entsteht dann ganz zuletzt auf der 7. Stufe, von oben her gezählt, die physikalische Materie, die physikalisch ausgeformte, für uns greifbare und wahrnehmbare Materie. Aber das ist in der Hierarchie der Verdichtung nur die unterste Stufe.
Ja, und Anarmt weist da auch ganz richtig auf Burkhard Heim hin, ich glaube es war Anarmt, der auch seiner Zeit weit voraus war und genau das beschreibt. Also er sagt auch, dass also Materie quasi, ich glaube er nennt es da irgendwie, so wie wenn sich quasi diese höhermateriellen Welten irgendwie so Knäuel bilden oder so, wenn ich mich richtig erinnere, oder Unstetigkeit stellen in diesen höherdimensionalen Welten, sind dann plötzlich, wird dann zur Materie, und das tröpfelt dann also über 7 Dimensionen herunter bis nach da, wo wir sind.
Ja.
Aber wo in diesen 14 Dimensionen befinden wir uns jetzt da eigentlich? Also wenn es jetzt 7 sind von oben nach unten, dann kommt die, in der wir uns befinden, und dann gibt es noch 6 unter uns.
7 unter uns, wir sind in der 7. von oben her gezählt und dann 7 unter uns. Also die Erde gehört eigentlich zu den ursprünglichen 7 Lokas.
Aha, okay, wir gehören zu den oberen 7.
Ja, zu den oberen, aber dort im untersten Bereich, also im Berührungsbereich. Wenn wir symbolisch sprechen, wären das die Lichtwelten und daneben dann auch die Spiegelsphären oder die Schattenwelten. Und die Erde als Teil der physikalisch wahrnehmbaren oder physikalisch verdichteten Welt befindet sich im Berührungsbereich der Lichtwelten und der Schattenbereiche, und deswegen ist es nicht überraschend, dass wir auf der Erde, vor allem jetzt im gegenwärtigen Zeitalter, sowohl Einflüsse aus den Lichtwelten und auch aus den dunkleren Bereichen haben. So, wir haben schon seit einigen Jahrtausenden, um es das mal ein bisschen plakativ auszudrücken, haben wir auf der Erde sowohl inkarnierte Engel als auch inkarnierte Teufel. Beide wirken und hinterlassen ihre Spuren in der Weltgeschichte. Und das lässt sich hier kosmologisch erklären, weil die Erde eben im Berührungsbereich ist. Deswegen kommen von beiden Seiten Einflüsse. Und die Einflüsse kommen natürlich mit den Trägern, mit den sich inkarnierenden Seelen.
Absolut faszinierend. Aber irgendwas, was mir einen Knäuel im Hirn gemacht hat, war, dass, obwohl wir uns jetzt in der 7. Dimension von oben gezählt befinden,
also Gott sei Dank noch in der hellen Welt sozusagen, erscheinen uns aber die unteren 7 und untere jetzt unter Anführungszeichen ebenfalls höherdimensional. Das verstehe ich nicht so ganz.
Ah ja, das ist interessant, diese Bemerkung, ja, ist aber ganz richtig. Und das ist eben auch verwirrend, weil wir sprechen hier ja nur von der, also in erster Linie einmal von der Skala der Materieverdichtung. Und die Spiegelwelten oder die Dunkelwelten sind auch höherdimensional. Wir können sie astral nennen, die dunklen Astralwelten. Und auch da gibt es wieder Abstufungen. Und deswegen ist aus unserer Sicht natürlich auch, sind auch die dunklen Welten zum Teil sehr faszinierend, die über Okkultismus und Magie jetzt im heutigen Sinn einfach kontaktiert werden. Und das Verflixte, beziehungsweise auch das Gefährliche daran ist, es ist viel leichter, über diese ego-betonten Methoden die Dunkelwelten zu kontaktieren als die Lichtwelten. Deswegen sind die uns auf eine Art näher, leichter zugänglich, deswegen vielleicht auch verführerischer.
Aber irgendwie, wenn es jetzt doch heißt, sie sind aus unserer Perspektive beide höherdimensional, diese beiden Welten, Welttypen, muss man sagen, weil sie sind ja dann wieder unterteilt in verschiedene Dimensionsebenen, aber wie auch immer, dann müssen sich die ja irgendwie ähnlich anfühlen, wenn man, oder warum beide höherdimensional? Ich verstehe es immer nicht so ganz.
Ja, weil dichter als die hier manifestierte Materie geht es rein physikalisch nicht mehr.
Ah, okay.
Gut, man kann wie bei einem, es gibt die schwere Materie, oder, wo dann ein Kubikzentimeter paar Tonnen schwer ist, aber das ist immer noch physikalische Materie. So, und die Erde ist so, man kann diese Licht- und Schattenwelten so vergleichen wie mit einer Parabel, einer geschwungenen Linie, so beide Enden oben und geht so nach unten. Und die Erde ist so am unteren Punkt, wo die Materie am dichtesten ist. Und es ist der unterste Punkt, aber der unterste Punkt ist hier auch wie ein Wendepunkt. Deswegen irgendwie ist das Leben in unserer physikalischen Dimension auch so entscheidend. Ja, weil hier Weichen gestellt werden, Richtung Licht oder Richtung Gegenteil davon.
Mhm. So. Und es scheint aber, also wie Sie gesagt haben, einfacher zu sein, in die dunklen Welten vorzudringen, als in die hellen.
Scheinbar Aha. einfacher, wenn man diesen Zugang erzwingen will. Das ist das Problem, deswegen war dieses Wissen früher auch, also in den, also jetzt im gegenwärtigen Zeitalter, in den letzten paar Jahrtausenden, wenn wir aus vedischer Sicht sprechen, dann geht die Menschheitsgeschichte viel, viel weiter zurück und die letzten 5000 Jahre sind jüngste Vergangenheit. So, vor 5000 Jahren beginnt die uns bekannte Geschichte der Zivilisation, aber eigentlich aus vedischer Sicht ist das einfach nur der Beginn des gegenwärtigen Zeitalters. Dort kommt Zivilisation durch die Türe unseres Zeitalters rein und erscheint sie. Das heißt aber nicht, dass sie auf der anderen Seite nicht existiert hätte. Also in der jetzigen Zeit, im jetzigen Zeitalter, wurde dieses Wissen über die höherdimensionalen Welten und über all diese Zusammenhänge auch nicht einfach so rausgegeben, bekannt gemacht. Deswegen auch die Mysterienschulen waren eingeweihten Schulen. Aus mehreren Gründen. Ein Grund war einfach auch, wenn Menschen unvorbereitet oder unreif davon hören, ist das natürlich faszinierend, aber wenn man nicht die entsprechende Schulung oder die innere Ausrichtung hat und dann auf eigene Faust diese höherdimensionalen Welten erforschen will, besteht die Gefahr natürlich sehr darin, dass man aus eigener Faust dann natürlich die Spiegelsphären kontaktiert.
Mhm. Aber Oblong schreibt, das ist eine sehr interessante Frage, also ich verstehe es jetzt der Frage, beide Welten sind Teil der geistigen Welt, kann man das so sagen?
Geistig ist natürlich jetzt ein sehr schwammiger Begriff, man muss fragen, was ist geistig, deswegen spreche ich gern von höherdimensional, denn beides ist einfach, existiert in Parallelwelten, in weniger verdichteten Welten, Lichtwelten wie Schattenwelten, geistige Welt eigentlich würde ich jetzt persönlich nach meinem Geschmack eher nur für die Lichtwelten verwenden, aber geistig im Sinn von weniger verdichtet, dann stimmt es natürlich, beides sind in dem Sinn geistige Welten. Und was heute oft als geistige Welt bezeichnet wird, umfasst natürlich oft auch die eben die dunkleren Astralwelten, die natürlich auch in okkulten oder auch esoterischen Bereichen kontaktiert werden und die sich natürlich alle als Lichtwelten bezeichnen. Aber eben ein unterscheidender Geister ist natürlich eine wichtige Geistesgabe.
Ja. Und dazu kommen wir auch heute noch, oder ich hoffe, wir kommen noch dazu.
Ja.
Was Sie jetzt vorher angesprochen haben und was auch als Frage im Chat jetzt schon, glaube ich, mehrfach gekommen ist, wie die Menschen damals denn dieses Wissen erlangt haben. Und ich glaube, Sie haben die Antwort eigentlich schon gegeben, nämlich das war quasi die Zeit vor 5.000 oder 6.000 Jahren, bevor die ersten sogenannten Hochkulturen erschienen sind. Ich verstehe das jetzt irgendwie so, dass sich die Menschheit da noch in einem anderen Bewusstseinszustand befunden hat und daher diese Dinge auch nicht aufschreiben mussten, das haben sie am Anfang gesagt, und erst dann auf Palmblattbibliotheken etc. das vedische Wissen im Sanskrit festgehalten werden mussten, weil die Leute das vergessen hätten. Kann man ja das so sagen, dass quasi das vorher gar nicht notwendig war für die Menschen, die da lebten?
Ja, weil es war ein individueller Vorgang, so wie heute auch jeder Mensch die ganze Welt spricht. Also, zum Beispiel hat die Kunst des Sprechens und Schreibens, aber wenn ein Kind geboren wird, muss das Kind für sich selber auch lesen und schreiben lernen. Und da kann es natürlich von denen profitieren, die das schon können, aber es muss es selber lernen. Und genauso war auch früher, der Mensch musste diese innere Verbindung mit den eben höheren Dimensionen selber entwickeln und selber immer wieder an dieses Wissen herankommen. So jeder einzelne Mensch war aufgefordert, selber an diese Quellen heranzukommen, natürlich nicht auf eigene Faust, sondern auch eingebettet in ein entsprechendes geistiges, soziales Umfeld.
Das heißt, es bestand tatsächlich eine Kultur, in der jeder dieses Wissen selbst anzapfen konnte und deshalb musste man es nicht aufschreiben.
Ja.
Aha, und das erklärt auch gleich, oder beantwortet auch gleich die nächste Frage, die da eben gestellt wurde. Woher kam dieses Wissen? Das kam aus einer direkten Verbindung mit der geistigen Welt in ihrem Sinne, also mit der hellen, höherdimensionalen Welt.
Ja, der Mensch, auch der heutige Mensch, hat ja diese innere Verbindung, weil, ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, weil der Mensch ja selber aus diesen Dimensionen hervorgegangen ist. Und wenn man dieses Bewusstsein nicht verliert und sich nicht zu sehr sein Bewusstsein in die äußere Materie projiziert, sondern auch immer wieder zurücknehmen kann, dann kommt man auch an diese Quellen heran. Ich meine, auch in der griechischen Welt, also vor 2.500 Jahren, also mitten schon in unserem Zeitalter, wussten die Philosophen noch, Pythagoras, Sokrates, Platon, die sprachen, dass der Mensch aus der Anschauung der Ideen sein Wissen herausschöpft. Platon und Sokrates sagten, jedes Lernen und Wissen ist eigentlich nur ein sich Erinnern. Und da hatte sie recht.
Aber dann haben wir diese Fähigkeit verloren und damit kam der Zwang, das Wissen aufzuschreiben und es sozusagen in die dunkle Zeit zu retten. In der wir
ja,
uns jetzt offenbar irgendwie.
Und natürlich, sobald man Wissen aufschreibt, muss man es linear ausformulieren. Und man kann es in Bilder, in mythologische Bilder reintun. Das ist eine gute Methode, da nur die Eingeweihten verstehen, was gemeint ist. Und die anderen haben einfach Göttersagen und Göttergeschichten und nicht mehr. Aber es ist immer ein Problem, wenn Wissen aufgeschrieben wird, vor allem heiliges Wissen.
Da geht auch viel verloren, nehme ich an.
Geht vieles verloren und man kann auch ein bisschen überspitzt sagen, sobald der Mensch sich auf heilige Schriften beschränkt, ist der Teufel los.
Ja,
dann geht der Krieg los. Jeder hat seine Schrift und jeder meint, seine Schrift sei die bessere oder die einzige. Und dabei sind das alles ja nur Krücken und Hilfsmittel.
Genau. Faszinierend. Ein weiteres sehr spannendes Thema, das wir auch behandeln, das wir heute nur anreißen können, aber das ist unglaublich spannend finde, ist die Menschheitsentwicklung an sich und überhaupt die Entwicklung des intelligenten Lebens an sich wird ja bei uns immer so gesehen, dass sich quasi aus der Materie, aus dem Primitivsten, das man sich vorstellen kann, immer höhere Lebensformen entwickelt und irgendwann der Affe und irgendwann der Mensch. Und jetzt gibt es aber eine völlig konträre Ansicht dazu. Und zwar jetzt auch nicht, dass uns Gott erschaffen hat, aber dass wir quasi ähnlich wie Materie auch quasi heruntertröpfelt, bis es hier ist und sich immer mehr verdichtet, so sich auch das Leben aus den höheren Dimensionen kommt und sich eigentlich zurückentwickelt hat, um in dieser Dimension zu leben, die sogenannte Involution.
Ja, das ist ein Begriff, den habe ich in der Form geprägt, den Begriff gibt's.
Devolution ist ein anderer Begriff
Devolution,
dafür.
Devolution, Involution, vielleicht werden wir nochmal einen besseren Begriff finden.
Ja, Involution gefällt mir sehr gut. Ja.
Die Diskussion ist eröffnet mal, aber so als Zwischenergebnis denke ich Involution, weil Involution gibt, doch kann die Idee sehr schön zusammenfassen. Wichtig vielleicht, um die Involution zu verstehen, ist einfach mal, wir sind so geprägt heute, dass wir einfach meinen, eben der Mensch, irgendwann mal die Tiere haben sich entwickelt und irgendwann mal Säugetier und irgendwann mal hat ein Säugetier einfach ein erstaunlich großes Hirn bekommen und als das Hirn groß genug war, begann das Tier zu denken und der Homo sapiens war da. Auch das, habe ich ja vorhin schon angedeutet, ist die Projektion eines bestimmten Weltbildes, ihres materialistischen Weltbildes, auf bestehende Fakten. Es ist Fakt, es gibt Fossilien, es gibt ausgestorbene Tiere, es gibt eine gewisse genetische Ähnlichkeit, es gibt gewisse anatomische Parallelen bei Tieren und bei Menschen, fünf Finger und so weiter. Und jetzt kann man das interpretieren. Und die materialistische Interpretation sagt, aha, Ähnlichkeit bedeutet Verwandtschaft, bedeutet, das eine ist aus dem anderen entstanden, also das Reptil entstand aus dem Amphibium und das Amphibium aus den Fischen und die Fischen aus den Weichtieren und so weiter. Das ist aber nur eine Interpretation, die eigentlich, wenn man nicht voreingenommen ist materialistisch, überhaupt nicht überzeugend ist. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis wirklich, der zeigen würde oder erklären könnte, wie ein Reptil aus einem Amphibium entsteht oder ein Säugetier aus einem Reptil. So, und aus spiritueller Sicht und vor allem aus vedischer Sicht kann ich, das ist vielleicht ein bisschen kontrovers und schockierend, aber ich kann sagen, diese Evolution, so wie die Evolutionstheorie behauptet, dass sich Leben entwickelt hat, hat es sich nicht entwickelt. Reptilien sind nicht aus Amphibien entstanden, Amphibien nicht aus Fischen, Säugetiere nicht aus Reptilien, sondern ganz anders und der Mensch auch nicht aus den Tieren. Es gibt das Mineralreich, das Pflanzenreich, das Tierreich und das Menschenreich und dann das Ätherreich und das Astralreich und so. Der Mensch ist eine eigene Kategorie. Mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist der Mensch dann entstanden?
Und wie ist das passiert?
Ja, hier ist interessant,
Ihrer Meinung nach?
Ja, zu schauen, was sagen diese Menschen, die diesen Zugang hatten, und sie sagen, der Mensch ist der physische Mensch, ich spreche jetzt nicht vom Geistwesen, von der Seele, vom Atma, denn der ist ewig. Der ewig, der hat keinen Anfang und kein Ende, aber wir sprechen hier vom physischen Mensch, und der muss ja irgendwann mal in die Physis gekommen sein, so wie ist er gekommen. Und die Erklärung da ist, dass die Lichtwesen der höheren Dimensionen ihren Körper durch ihr Mitschöpfertum haben sie die Schwingung ihres Lichtkörpers herunterverdichtet durch Geisteskraft, bis der Lichtkörper eine physisch-organische Form annahm. Also unser Körper hat in der Zellstruktur, in der Urstruktur immer noch die Information des Lichtkörpers. Und das ist für heute, davon wird ja heute in der modernen Esoterik gesprochen, vom Lichtkörper. Aber hier wäre die Verbindung, woher diese Information in unsere Zellstruktur kommt. Weil die ganze Zellstruktur und die ganze organische Form in sich auf ein höheres, heute spricht man von morphogenetischen Feldern, zurückgeht. Aber ein morphogenetisches Feld ist nicht einfach ein abstraktes Physikfeld, sondern das wäre der höherdimensionale Lichtkörper gewesen, der sich dann verdichtet hat. Also der Mensch ist ursprünglich ein Lichtwesen, das sich verdichtet hat. Ein Lichtwesen, das in die Materie gekommen ist.
Ja, es steht ja in der Bibel, er schuf den Menschen nach seinem Abbild. Vielleicht ist das damit gemeint.
Die Elohim. Die Elohim,
die Mehrzahl, ne?
Ja, die Götter im Sinn von die Schar der Götter, die Gruppe der Götter, das Schöpferkollektiv, schuf dann den physischen Menschen nach ihrem Abbild. Das wäre auch ein direkter Hinweis auf die Involution.
Jetzt haben Sie die Elohim bereits angesprochen. Es gibt aber offensichtlich da draußen in diesen nicht so dichten Welten auch Wesen. Sehr viele. Also wir sind offenbar, also man kann da von einem höherdimensionalen Stammbaum sprechen, wenn man möchte.
Ja.
Also nach dieser Theorie der Involution, die Sie gerade kurz ausgeführt haben, sind wir quasi aus diesen hervorgegangen. Wir haben uns einfach so lange verdichtet, bis wir völlig dicht hier sitzen und zu Menschen geworden sind. Aber diese Welten da draußen kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen, sind belebt von verschiedensartigsten Wesen. Und nicht alle diese Wesen der höheren Dimensionen, und das finde ich am spannendsten, sind natürlich positiv, denn es gibt ja auch diese Spiegelwelt.
Ja.
Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen, was die Wesen über die anderen da draußen unter Anführungszeichen sagen?
Mhm. Und sagen? Sie sprechen gar nicht so sehr von Außerirdischen. Es gibt jetzt nicht direkt ein Wort im Sanskrit, das mir einfallen würde, das man jetzt direkt mit außerirdisch übersetzen könnte. Die Begriffe, die Sie haben, würde mir eher mit interdimensional bezeichnen. Mhm. Also Wesen, die von oben, von den höherdimensionalen Bereichen, Licht- oder Dunkelwelten, in unsere Physis hineingreifen können. Und das ist immer ein Dimensionsüberschreiten natürlich.
Mhm. Das heißt, in den Veden wird ausschließlich über Wesen berichtet, die diese Grenzen zwischen den Dimensionen überschritten haben und in irgendeiner Form sich manifestiert haben. Oder wird auch tatsächlich von anderen physischen Wesen gesprochen, die von anderen Systemen kamen.
Natürlich wird auch von anderen physischen Wesen gesprochen, auch von Humanoiden, zum Beispiel ein Sanskrit-Wort, das man jetzt ein berühmtes eigentlich ist, sind die Kim Purushas. Das sind die, wir würden sagen, humanoiden Formen. Ganz klar, Kim Purusha, Purusha heißt hier im Sinn menschlich, und Kim Purusha sind die Menschenähnlichen, also Humanoiden, aber nicht wie die irdischen Menschen, so wie wir es sind, aber es sind Wesen, die eine humanoide Form haben, aber nicht irdisch sind, mindestens nicht in unserer Dimensionen, in unserer bekannten Erde heimisch. So, da gibt es einen ganz ziemlich bekannten Ausdruck, Kim Purusha. Das wäre ein Begriff, und die sind physisch oder vielleicht müssen wir auch sagen halbphysisch.
Halbphysisch, okay, also die können sich nicht kontrollieren. Aber da wird ein polares Universum beschrieben. Ja? Es gibt die Lichtwelt und es gibt die Spiegelwelt oder Schattenwelt. Das heißt, da ist Polarität, und natürlich sind auch diese Wesen polarisiert. Wie könnte man es anders erwarten? Wie schaut es denn da aus, jetzt kosmopolitisch betrachtet?
Ja. Es wird ein polares Universum beschrieben, denn in der Welt von Dualität gibt es natürlich Licht und Dunkelheit und Gut und Böse und egoistisch und nicht egoistisch, aber die Realität ist nicht auf die Dualität beschränkt. Das ist wichtig, also dass man nicht meint, jetzt die Realität erschöpft sich in der Dualität. Aber hier in der Welt, wo wir leben, ist Gut und Böse, Licht und Schatten gegenwärtig. Ich erwähnte ja vorhin die inkarnierten Engel und die inkarnierten Teufel, und es gibt auch solche Wesen, die nicht inkarniert sind und die auch hier im Universum aktiv sind. Spiegelsphären, die Dunkelwelten, so wie ein Bild vom Licht und Schatten. Der Schatten hat ja keine eigene unabhängige Existenz. Der Schatten kann immer nur imitieren. Und in den Veden, vedischen Schriften, wird das sehr deutlich gesagt. Da wird von hoher Technologie gesprochen, auch beschrieben, bis hin zu modernen, anmutenden UFO-Beschreibungen. Aber immer mit dem Hinweis, dass das eigentlich Imitationen sind von Wesen aus der Dunkelwelt, die die Natur und auch die kosmische Natur und die höhere Lichttechnologie nur technologisch imitieren können. Diese Technologie mag natürlich super faszinierend sein und man kann es freie Energie, was immer nennen, wobei nicht jede freie Energie von dort kommen muss, So ist es sehr faszinierend, und gerade in der heutigen UFO-Szene, in neuen Initiativen in der UFO-Szene, ist ja auffällig, dass vor allem nach der Technologie gerufen wird. Wir wollen diese Technologie.
Absolut. Eines der vorrangigsten Ziele von Robert Fleisch zum Beispiel und also der Gruppe rund um exopolitik.org oder Stephen Greer ist genau diese Technologie der freien Energie anwenden zu können, die man offenbar in diesen Schiffen oder was auch immer da abgestürzt sein mag, etc. Gefunden haben will und um unsere Probleme da zu lösen. Aber dann würde das heißen, wir würden da Technologie der Schattenwelt verwenden oder, ich meine, gibt es nicht auch andere Ansätze, die uns Energie liefern würden?
Es gibt auch die lichtvolle und die natürlich harmonische Technologie, aber Technologie hat noch nie Probleme gelöst. Technologie hat noch nie das Bewusstsein der Menschen verändert, sondern hat bis jetzt bei den Menschen immer nur Machtbegierde, Machtbestreben ausgelöst. Und deswegen sagen die Lichtwesen, im Sanskrit sind das die Suras oder die Devas, die Lichtwesen, sie würden den Menschen nie einfach Technologie geben, sondern sie sagen, wenn der Mensch ein entsprechendes Bewusstsein entwickelt, kommt er selber an das Wissen heran, wie er die Technologie, die er wirklich braucht, die wirklich förderlich ist, entwickeln kann. Aber wenn eine materialistische Menschheit nach außerirdischer Technologie ruft oder nach Technologie, die back-engineert, also einfach von gewissen rätselhaften Vorbildern, die abgestürzt sind, man schaut die an und versucht, das selber zu rekonstruieren. Ja. Wenn eine materialistische Menschheit nach diesen Dingen strebt, dann könnte das eine Falle sein oder ein Köder. Und wir sind ja auch gewarnt, dass eine große Versuchung oder Verführung sein kann. Technologie, ohne zuerst das entsprechende Bewusstsein zu haben.
Ja, und da sind wir schon mittendrin im zeitgenössischen UFO-Phänomen, das natürlich mit dem, was wir heute sprechen, was zu tun hat. Und das war auch einer der Dinge, die mich am meisten fasziniert haben, wie schon gesagt, weil hier auf Dinge, die völlig unerklärlich sind und uns einfach seltsamst und konfus vorkommen, die machen plötzlich Sinn, wenn man es aus der Perspektive dieser Kosmologie sieht, die hier beschrieben wird. Ja. Das ist absolut faszinierend. Und das, was Sie jetzt auch gerade vorher gesagt haben, finde ich sehr spannend, dass nämlich diese Schattenwelt also imitiert und quasi sehr gute, nehme ich an, Imitationen der Lichtwelt erschafft und daher irgend so eine Erscheinung, die wir da am Himmel sehen. Ich meine, wie kann man dann denn eigentlich da überhaupt noch feststellen, von welcher Seite die kommen, wenn man das überhaupt will, aber die schauen sich sehr ähnlich, verstehe ich das richtig?
Aus unserer Sicht schon, weil beide sind höherdimensional.
Ja, und auch die Schiffe, Artefakte, was auch immer man dazu sagen möchte, oder die Art, wie sie sich fortbewegen, sind auch ähnlich, beziehungsweise das ist auch komisch, brauchen denn beide Seiten Raumschiffe unter Anführungszeichen oder brauchen das nur die aus der Schattenwelt?
Anscheinend, also im Sanskrit gibt es verschiedene Begriffe für diese interdimensionalen Instrumente, sage ich mal, Vehikel, Fahrzeug, Objekte, was immer.
Naja, das ist kein Space Shuttle, das ist irgendwie was anderes.
Es gibt verschiedene Begriffe, der berühmteste Begriff sind die Vimanas, ein Sanskrit-Wort Vimana, für Objekte eben, die sich schnell bewegen können, sei es in unserer Dimension, von Punkt A nach B bewegen oder eben auch durch die Dimensionen hindurch. Da gibt es dann verschiedene Unterscheidungen mit entsprechenden Begriffen. Im Sanskrit, in einer jahrtausendealten Sprache, finden wir solche Begriffe und die finden wir auch in den normalen Wörterbüchern. Das ist jetzt nicht eine Interpretation von mir. Mhm. Also diese Begriffe sind da, das ist unumstritten. Und das finde ich auch sehr wichtig zu sehen, dass auch diese alten Kulturen schon über diese Phänomene gesprochen haben. Es gibt ja heute Theorien, die behaupten, dass alles, was da rumfliegt, einfach nur irdische Geheimtechnologie sei, von welchem Lager auch immer. Aber irgendwo geheime Technologie, die da rumfliegt und dass die Theorie der außerirdischen bzw. der interdimensionalen Wesen, dass das nur eine Ablenkung sei von der irdischen Geheimtechnologie. Diese Theorie ist nicht haltbar in dem Sinn. Natürlich gibt es irdische Geheimtechnologie, aber eben nicht nur. Und ist dadurch widerlegt, dass wir nachgewiesenermaßen in alten Quellen, und da sind die indischen nicht die einzigen, aber sehr faszinierende Quellen natürlich, schon genau über dieses Thema sprechen. Also das Thema ist anscheinend schon sehr alt, vielleicht schon so alt wie die Menschheit selber. Und deswegen können wir das nicht einfach nur mit dieser modernen Erklärung abtun. Also wir kommen schon nicht um ein interdimensionales oder höherdimensionales Weltbild herum.
Also, okay, das heißt, es gibt da diese zwei Seiten und es gibt da einen Haufen Technologie, die uns angeboten wird, vor allem von der Seite, mit der wir uns lieber nicht einlassen, aber es gibt auch viele, die behaupten, wir haben uns schon längst eingelassen. Kann es sein, dass wir schon vor Jahrzehnten oder vielleicht noch länger einen Kuhhandel geschlossen haben für bestimmte Technologie, ja, irgendetwas anderes anzubieten? Ich wüsste jetzt nicht was, aber...
Ich habe im Buch Machtwechsel auf der Erde, bin ich sehr ausführlich auf das Thema eingegangen. Ich habe wirklich die moderne UFO-Forschung hier auf 50 Seiten zusammengefasst, und zwar aus dieser multidimensionalen Sicht, immer unterscheidend, wo waren die Lichtwesen am Werk und wo waren die anderen, die Dunkelwesen am Werk, die technologischen Wesen am Werk. Und aus der Sicht betrachtet macht die moderne Ufologie und die ufologische Forschung natürlich Sinn. Heute können wir darüber sprechen, weil genügend namhafte und ernstzunehmende Zeugen aus höchster Militärebene und geheim, also technologischer Ebene, also verschiedene hochrangige
Persönlichkeiten. Gerade jetzt wieder am 12. November in Washington, das ist so. Also ja, wenn das jemand, ich glaube, dann exopolitik.org zum Beispiel ist voll davon.
Ja, eben, also man kann das nicht mehr vom Tisch wischen, wer sagt, das ist nur Unsinn, das sind Leute, die sich täuschen, die Leute sind einfach nicht informiert. Ja. Wer ein bisschen informiert ist, weiß, dass man das Thema heute einfach nicht mehr so vom Tisch wischen kann. All diese namhaften Personen aus 2 bis 3 Generationen mittlerweile sagen, diese Dinge waren real, wir haben sie sogar gesehen, gefilmt, abgestürzt, gefunden. So, die Frage ist eben jetzt die Interpretation, und aus eben höherdimensionaler Sicht oder aus vedischer Sicht müsste man sehr warnen und sagen, es geht ja nicht nur darum zu beweisen, dass es diese Dinge gibt, sondern es geht vor allem darum zu unterscheiden und zu fragen, was bedeutet das wirklich für uns? Denn wenn man ohne dieses Vorwissen herangeht, dann ist man natürlich von ein bisschen Höherdimensionalität schon total fasziniert, und das Ganze ist ja fesselnd, zum Teil im wahrsten Sinn des Wortes. Spannend und fesselnd, aber das kann ja nicht der Zweck an sich sein.
Ja, es kann ja der Selbstzweck werden.
Ja, ja, und deswegen, aber Sie haben ja vorhin gerade, was diese Szene betrifft, den Dr. Greer erwähnt vom Disclosure-Projekt. Exopolitics, habe ich den Eindruck, ist da differenzierter, vor allem Michael Sala in Amerika, der das im Amerikanischen führt, aber Dr. Greer, Stephen Greer, der das Disclosure-Projekt der erhebt ja schon fast ein Dogma, ein Glaubensdogma, und sagt, alles ist positiv, und jeder, der da sagt, es gäbe auch Negative, er spricht ganz konkret, das seien Rassisten und das sei gefährlich. Aber ich finde, es ist gefährlich, nicht vorsichtig zu sein, vor allem, wenn man nicht wirklich weiß, worum es geht.
Oh ja.
Ja. Und aber das sagt er wörtlich. Ich erkläre das und dokumentiere das alles ausführlich in diesem Buch Machtwechsel auf der Erde, wo eben auch dieses Phänomen wieder in den höheren irdischen und kosmischen Zusammenhang gestellt wird. Und es erstaunlich ist, schon vor 15 Jahren haben wir, also verschiedene Autoren, aber auch ich geschrieben, dass der nächste Schritt in dieser Entwicklung sein wird, dass Offizielle hervortreten werden und sagen, ja, das Phänomen gibt es, aber es ist alles nur positiv, und das ist jetzt der nächste Schritt, dass wir einfach diese Technologie einführen, und anscheinend geht es genau in die Richtung. Aber deswegen ist es sehr hilfreich, eben zu sehen, wie haben die Menschen früher das Thema angeschaut.
Ja, wenn, nur um vielleicht einen Begriff zu bekommen, von was wir hier sprechen. In den Puras, um jetzt wieder zurück auf die Veden zu kommen, wird von 1200 Kilometer großen, ich glaube, dreieckigen oder viereckigen Schiffen gesprochen. 1200 Kilometer, das ist quasi ein kleiner Mond. Und in der Lingua Purana zum Beispiel findet man die Beschreibung von Biorobotern. Die sind klein, blau, interessanterweise, und mit welligem Haar werden die da irgendwie beschrieben. Aber dennoch auch passend zum zeitgenössischen Entführungsphänomen, wo Leute halt dann wieder von diesen kleinen, großäugigen, vermeintlichen Aliens sprechen, mit denen sie. Das heißt, alles Dinge und Phänomene, sage ich jetzt einmal, die auch damals schon bekannt waren und beschrieben wurden. Aber wie gesagt, 1200 Kilometer große Städte im Weltraum.
Ja. Das sind natürlich uns fehlen die Begriffe dafür, weil uns einfach der Erfahrungshintergrund fehlt. Deswegen, wenn wir diese Sanskrit-Wörter hören oder wenn wir sie übersetzen, dann haben die für uns direkt keine Bedeutung, eine fliegende Stadt. Das ist einfach nur eine Hilfsübersetzung, um da irgendwie beim Sanskrit-Wort zu bleiben und trotzdem eine Vorstellung vermitteln zu können. In den Sanskrit-Schriften, eben im anderen Buch auch Gott und die Götter, das nur wirklich das vedische Weltbild und die vedischen Quellen beschreibt und auch viele entsprechende Schlüsselstellen herausnimmt, natürlich vor allem die philosophischen, spirituellen, wichtigen, aber ich habe auch zwei Kapitel über dieses Vimana-UFO-Thema und dort führe ich auch ganz konkret Zitate aus dem Mahabharata und aus dem Puranas an, wo eben solche Wesen beschrieben werden oder sogar Verstümmelungen beschrieben werden.
Tierverstümmelungen?
Tier und in den Veden auch Menschen.
Oh.
Aber das gibt es heute auch. Also nur kommt es nicht so groß in die Presse, verständlicherweise.
Es kommen auch die Tierverstümmelungen natürlich groß in die Presse, aber über die Menschenverstümmelungen, auf die Sie jetzt, glaube ich, anspielen, hört man nicht einmal in der Subkultur allzu viel.
Ja, aber es gibt auch Bücher darüber.
Ja.
Es gibt Autoren, die darüber geschrieben
ich
haben.
Ich habe schon davon gehört, aber ja. Es ist...
Und eben, also auch das ist nichts Neues, aber dort wird dann einfach auch gesagt, sehr deutlich gesagt, wer dafür verantwortlich ist. Und ich glaube, wer sich noch ein bisschen gesunde Intuition bewahrt hat, kann verstehen, dass das sicher nicht die Lichtwesen sind, die sowas nötig haben.
Ja, wer ist denn jetzt nun aus vedischer Sicht dafür verantwortlich? Ich meine, Lenderhau zum Beispiel hat Dokumentationen und Bücher darüber geschrieben, dass einfach in der Früh lasersizierte Kühe auf der Weide liegen. Diese Dinge passieren, also darüber können wir uns nicht groß streiten, aber in den Veden also findet sich auch schon ein Hinweis darauf, dass das von Wesen aus der Schattenwelt gemacht wird. Warum?
Warum? Es sind Wesen, um da auch wieder ein bisschen in den spirituellen Hintergrund zu kommen. Schatten, jetzt mal in der Symbolik zu sprechen, Schatten entsteht ja dadurch, dass sich etwas dem Licht entgegenstellt und sich vom Licht trennt. Oder sonst wäre es ja nicht dunkel, wäre es nicht Schatten.
Ja.
Und Schattenwesen sind Wesen, die aus ihrer egoistischen, Gott abgewandten Haltung sich von der Quelle trennen. Und wenn man sich von der Quelle trennt, ist man nicht mehr mit der Quelle verbunden, logischerweise. Und wenn man nicht mit der Quelle verbunden ist, dann bekommt man auch die Energie nicht mehr von der Urquelle, von der natürlichen Quelle. Und wenn man sich von der Energiequelle getrennt hat, und hat man ein großes Bedürfnis oder die große Notwendigkeit, woanders Energie suchen zu müssen. Und das ist so die archetypische Erklärung jeglicher Mentalität von Ausbeutung, von Ausnutzung, Versklavung und so weiter. Man muss sich andere Wesen untertan machen, muss sich andere Energiequellen holen als die natürliche, göttliche. Und hier sehen wir im heutigen Zeitalter überall diese Mentalität der Ausbeutung. Da müssen wir nicht von der Erde weggehen, das ist auf der Erde, diese Mentalität ist stark inkarniert heutzutage, eben diese Mentalität des Ausbeutens auf Kosten von anderen Leben.
Moment, sprechen wir daher hier von Nahrungsbeschaffung?
Das kann, ja, also natürlich, Energie ist immer auch eine gewisse Art von Nahrung, aber Nahrung ist natürlich so ein beschränkter Begriff, Energie ist einfach eben das, was wir brauchen zum Leben. Und wenn wir aus der natürlichen Ordnung, aus der Harmonie herausfallen, dann stören wir die Harmonie und dann ist ein Kampf da, ein Krieg um Energien, um Ressourcen da und anscheinend beschränkt sich das nicht nur auf unsere Erde.
Ich meine, mir fällt da jetzt schaurigerweise ein Zitat von Jutta Belle ein, die vor ein paar Wochen bei mir zu Gast war, und die Sendung hieß Begegnung mit dem Unbekannten. Und da, sie hat viele Dinge gesagt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann es weder beweisen noch widerlegen, daher, ich lasse es einfach mal so stehen. Aber eines der Dinge, die sie gesagt hat, ist, dass ich, sie sprach da vor allem Reptiloide außerirdisch an, was immer das jetzt heißt, dass die sich vom Blut ernähren. Hängt das jetzt mit dem zusammen, was Sie da gerade gesagt haben, oder ist das was anderes?
Solche Wesen gibt es natürlich, denn Blut ist ein ganz besonderer Saft, das hat schon der Mephisto beim Faust gesagt, ja? Mhm. Und weil das natürlich Blut ein Träger der Vitalkräfte sind, jetzt im Physischen gesprochen die Träger der Ätherkräfte, der Informationen, die vom Ätherfeld des Körpers programmiert werden. Und dort hat man natürlich schon einen ganz bestimmten Zugang und ein ganzes bestimmtes Fluidum oder Ortkräfte, dass da gewisse Wesen da ein Interesse haben, das ist dann nicht überraschend.
Naja, vielleicht nicht überraschend, aber noch irgendwie erschreckend. Aber ja. Okay, das heißt, da könnten wir jetzt noch sehr lange drüber reden, vor allem über diese ganzen Verstrickungen, die es da mit der Erde bereits vielleicht gibt mit diesen Wesen, woher auch immer sie kommen. Aber es gibt ja nicht nur den Angriff der Körperfresser, es gibt ja auch die Lichtwesen.
Ja, Gott sei Dank, kann man einfach sagen.
Ja. Wie in jedem guten Film gibt es immer zwei Seiten. Und die haben ja ganz eine andere Motivation, hier auf Erden zu wandeln, zu inkarnieren, wie auch immer. Mhm. Und zwar drängen die ja eher auf eine unaufdringliche Bewusstseinserweiterung. Das schreiben sie irgendwie wörtlich in einem ihrer Artikel, finde ich sehr schön, um uns auf einen Quantensprung vorzubereiten.
Ja.
Das klingt zum Beispiel sehr gut, aber jetzt, was heißt das genau?
Quantensprung ist eigentlich ein sehr schönes Wort, ein sehr schönes Konzept, das wir mittlerweile haben. Ich habe vorhin von der Evolution gesprochen, dass der Mensch eigentlich im Kern ein Lichtwesen ist, das natürlich dann sich beeinflussen ließ und mit entsprechender Resonanz eben auch auf andere Einflüsse einsteigt. Aber im Kern ist der Mensch ein Lichtwesen und die ersten Menschen waren Lichtwesen, die ihren Körper über einen Quantensprung nach unten verdichtet haben. Und so ist der organische physische Körper entstanden und im Zyklus der Zeiten wird auch eine solche Verdichtung wieder rückgängig gemacht oder mindestens auf die nächsthöhere Stufe wieder übergeführt. Und auch das ist, so wie das eine ein Quantensprung nach unten war in die physische Materie, ist das andere ein Quantensprung in die nächsthöhere Dimension. Esoterisch spricht man von der fünften Dimension. Bei den indianischen Kulturen sprechen wir von der fünften Welt, dass wir von der vierten in die fünfte Welt übergehen. Das ist interessant. Die einen sprechen von der fünften Welt, die anderen von der fünften Dimension. Ja. Und das ist auch ein Quantensprung. Aber die Lichtwesen wissen, dass dieser Quantensprung nicht technologisch oder auch nicht genetisch erzwungen werden kann durch irgendwelche technologischen oder genetischen Experimente, sondern nur über das Bewusstsein. Und deswegen setzen die beim Bewusstsein der Menschen an. Denn es ist das Bewusstsein des Menschen mit der entsprechenden Resonanz, das dann fast natürlich, wie von selbst, diesen Quantensprung individuell und dann natürlich auch kollektiv bewirken kann. Deswegen ist der Ansatz im Bewusstsein so wichtig. Denn alles ist Bewusstsein letztlich.
Ja. Das heißt, dieser Quantensprung ist eigentlich jetzt völlig egal, ob man jetzt ihn als technologischen, spirituellen oder was auch immer sieht, es ist, wie soll man sagen, 2012 kommt da natürlich auch ins Spiel. Also ich meine, dass vielerorts wird das Datum 21.12.2012 korportiert, dass an diesem Tag das Wunder geschehe und dieser Quantensprung passiert, was immer das jetzt bedeutet, wie sieht denn die Welt nach seinem Quantensprung aus?
Also ich denke, dass mit dem Jahr 2012, das kommt ja vor allem aus dem Kulturkreis der Maya-Kultur.
Ja, ja.
Ich glaube nicht, also die sagen nicht, dass an dem Tag der Quantensprung passiert, an dem Tag geht einfach ihr Kalender zu Ende.
So ist es, ja.
Und da höre Raum und Zeit, so wie wir es bisher gekannt haben, auf. Das kann aber auch nur sehr individuell sein und vielleicht kriegen das die meisten Menschen gar nicht mit. Auf Anhieb. Es kann auch ein sehr verführerisches Datum sein, wenn irgendeine verführerische Kraft auftreten möchte, kann die jetzt noch 4 Jahre warten. Und dann ist 2012 und sagen, ihr habt alle auf mich gewartet.
Ja, ja, ja. Also ich bin da sehr skeptisch bei solchen Daten.
Da kann die Maya-Kultur nicht viel dafür, wenn jemand das ausnützt, das macht diese Prophezeiung oder diese Angabe des Jahres 2012 nicht zu etwas Negativem, aber könnte natürlich zu etwas Negativem einladen. So, wir müssen einfach sehr auch hier offen, vorsichtig sein in beide, also offen in beide Richtungen und vorsichtig. Aber wie sieht die Welt nach seinem Quantensprung aus? Physisch ist es schwierig zu sagen, wie die Erde dann aussehen wird, ob sich die Kontinente und alles verändern, aber sicher geistig. Und das Schöne ist jetzt, ich denke, wir kommen noch langsam zum Schluss.
Ja, wir haben noch ungefähr 10 Minuten.
Ja, ich denke, wichtig ist, wir müssen ja nicht bis 2012 oder noch später warten oder bis wir alt und weise sind, bis wir diesen Quantensprung machen können. Der Quantensprung ist ja die Zusammenfügung vieler individueller Quantensprünge und den können wir ja heute oder jetzt schon ganz individuell in unserem eigenen Leben machen. Da müssen wir nicht auf den Rest der Welt warten oder nicht auf die Außerirdischen oder auf den Erlöser warten, sondern das müssen wir selber tun. Denn auch wie Jesus sagte, das Königreich Gottes ist in euch. Und die Lichtwesen weisen uns auf diese große individuelle Wahrheit hin. Und das ist weit entfernt von Köderung durch Technologie oder durch genetische Eingriffe oder so. Ich erwähne das einfach nur, weil heute in gewissen Diskussionen einfach diese Unterscheidung so untergeht und gar nicht mehr in Betracht gezogen wird. Aber wenn wir es mal anschauen, sehen wir, dass hier ganz verschiedene Ansätze und Betrachtungsweisen sind. Und wir sprechen natürlich wirklich jetzt über die Sichtweise der Lichtwesen und auch die Gegenwart, das Wirken der Lichtwesen, zu denen wir ja gehören als zuerst involvierte und jetzt auch inkarnierte Lichtwesen.
Naja, aber das ist ein entscheidender Punkt bei dem Ganzen, denn 2012 spielt sich, wenn überhaupt, dann in uns ab, ne? Nicht im Äußeren eigentlich.
In dem Sinn, ohne individuellen Quantensprung kein kollektiver.
Wobei wirklich, also dieses Datum immer nur eigentlich, wenn ich erwähne, als Symbol verstanden haben will, ich glaube nicht
an irgendwelche. Aber auch die vedischen Schriften sprechen ja von diesen zyklischen Zeitaltern, von den großen kosmischen Yugas,
ja,
die sich auf der Erde in Zeitfraktalzyklen widerspiegeln.
Ja genau, und da spielt 2012 dann schon rein. Das ist ja tatsächlich das Ende eines Zyklus.
Vielleicht. Ja genau, ja. In den Purana-Schriften wird zwar gesagt, dass die Yugas, ähnlich wie in den sumerischen Angaben auch, auf großen Zyklen auf 432.000 Jahren beruhen, aber da gibt es viele Unterzyklen und die Purana-Schriften sagen auch, dass 5000 Jahre nach dem Kali-Yuga-Beginn so ein Quantensprung stattfindet. 5000 Jahre nach dem Beginn, das ist natürlich nicht so genau wie Wintersonnenwende 2012, aber das ist genau auch so 5000 Jahre nach Kali-Yuga-Beginn. Wir haben hier also auch aus der vedischen Sicht ein bisschen vageren, zeitlich gesehen, einen vageren Hinweis, der aber genau auch auf die heutige Zeit hinweist. Also hier treffen sich die indischen und die indianischen und andere zyklische Zeitverständnisse, die treffen sich wirklich in der heutigen Zeit.
Ja, Locke schreibt ganz richtig, 2012 ist jetzt. Mhm. Das heißt, man muss nicht wirklich diese 5 Jahre warten, denn das ist ja alles nicht so genau. Aber das heißt, da gehen also mehrere große Zyklen zu Ende, unter anderem einer dieser 400.000 Jahre Zyklen.
Diese 400.000 Jahre Zyklen, aber innerhalb eines 432.000 Jahre Zykluses ein sehr zentraler Zyklus, denn es gibt ja nicht nur die kosmischen Zyklen, sondern auch die geistigen Zyklen und hier vor allem aus der Sichtweise der geistigen Zyklen ist der jetzige Punkt sehr zentral.
Mhm. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen was über diese Zyklen sagen und was die Bedeutung ist, dieses Zyklus, der zu Ende geht und dieses Zyklus, der beginnt. Mhm. Und dann ändert unser Sendungszyklus leider.
Genau. Wie ich schon gesagt habe, oder? Zyklen haben immer einen Anfang und Ende und jedes Ende ist ein neuer Anfang und jeder Anfang ist das Ende von etwas anderem, oder?
So viel zum Thema 2012 geht die Welt unter?
Eben, also sicher nicht. Sie geht sicher weiter, wenn wir von einer Veränderung sprechen, dann nicht von einem Untergang, sondern von einem Aufgang, Aufstieg, oder? wobei das nicht unbedingt 2012 sein muss, das kann auch noch länger gehen, aber dort ist einfach ein wichtiger Einschnitt. So, aber diese Zeitabläufe laufen vor dem Hintergrund eben des raum- und zeitlosen spirituellen Hintergrundes oder Urgrundes. Die Realität ist eigentlich spirituell, raum- und zeitlos. Und Ewigkeit spiegelt sich in der Materie oder in der Polarität eben in Raum und Zeit. Und so gibt es diese verschiedenen Unterzyklen und eben Zeit ist in ihrer zyklischen Anlage oder Zeit spiegelt in ihrer zyklischen Anlage dann auch wieder die Ewigkeit. Und der geistige Zyklus, der heute zu einem Ende kommt, zu einer Kulmination kommt, eben mit Hinblick auf einen geistigen Quantensprung, der sollte die Menschheit wieder an dieses Urwissen, an diese Urerinnerung heranführen, dass wir selber, das geistige Wesen, auch raum- und zeitlos sind und deswegen ganz anders mit Materie umgehen können und sollen, sei jetzt in Verantwortung, aber auch in einem technischen Sinn, in einem umweltpolitischen Sinn, können wir mit Materie ganz anders umgehen, wenn das entsprechende Bewusstsein da ist. Und ohne dieses Bewusstsein läuft gar nichts. Siehe Klimakonferenzen und Umweltkonferenzen, die ja nur eine Inszenierung sind, für neue Gesetze, um die Masse der Bevölkerung zu kontrollieren. Aber das bringt nicht wirklich eine Verbesserung, weil da ja nicht am Bewusstsein gearbeitet wird, und zwar am spirituellen Bewusstsein.
Ja.
So, und der Zyklus, wenn wir Einblick in die zyklische Anlage der Zeit bekommen und die Zeit nicht nur linear, evolutionär anschauen und dann eben hier irgendwelche Weltbilder projizieren, sondern wenn wir Einblick in diese zyklische Natur der Zeit bekommen, bekommen wir auch eben einen Einblick in die Realität jenseits von Raum und Zeit, zu der wir gehören und auch immer auch im Hier und Jetzt damit verbunden sind. Und hier ist jeder Mensch angesprochen, um jetzt auch wieder zum Anfang zurückzukommen, Veda, Mysterienwissen, oder? Hier ist der Mystiker in jedem von uns angesprochen, wo wir, jeder Einzelne als Geistwesen, das wir sind, selber sich als das geistige Wesen erkennen können, selber diese Raum und Zeit, des Raum und Zeitlose, diese spirituelle, geistige, wirklich geistige Realität erkennen können. Und wenn wir aus diesem Bewusstsein heraus handeln, eben, dann können wir Welt verändern, Zeit verändern, einen Quantensprung machen. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass das Urwissen der Menschheit aus allen Kulturen, ich will hier gar nicht jetzt einseitig nur das Indische überbetonen, so kommt das Urwissen aus allen Kulturen und Überlieferungen auch wieder zu uns, nicht nur von diesen alten Kulturen selber, sondern es erwacht individuell in uns wieder, denn das Urwissen ist ja auch raum- und zeitlos und deswegen immer gegenwärtig, also auch heute gegenwärtig. Aber der Mensch kommt heute wieder in eine geistige Reife, dass er Zugang zu diesen Quellen bekommt. Entsprechend seiner Resonanz, seiner Ausrichtung.
Und das heißt also, dass wir hier am Ende dieses Zyklus und der Sendung einer Morgenröte entgegensehen und nicht dem Untergang.
Auf jeden Fall. Und bis es soweit ist, natürlich kann es noch ein paar Tiefschläge geben. Die Veden, also aus vedischer Sicht, haben wir den Tiefpunkt des Kali-Jugas noch nicht erreicht.
Oh.
Das kommt möglicherweise noch eine Spur massiver auf uns zu, von den dunklen Einflüssen. Aber das soll uns nicht entmutigen, weil ja gerade hinter dieser Kurve geht es ganz anders weiter. Und deswegen ist auch wichtig, wenn wir diesen Zyklus haben, oder? Das ist wie eine Kurve, oder? Wenn wir auf die Kurve, eine steile Kurve zugehen, heißt es, hat man den Eindruck, wie da geht es nicht weiter. Aber wer ausharrt bis zum Schluss, heißt es so schön,
ja.
Der sieht dann, hey, da ist ja gar kein Ende, da geht es einfach in die andere Richtung weiter und da haben wir eine ganz neue Strecke, ganz neue Dimension für uns.
Aber wenn Sie jetzt sagen, in der Veda ist, also nach diesen Schriften ist der Tiefpunkt des Kali-Yuga noch nicht erreicht, wann ist denn der ungefähr erreicht?
Ja, ich denke, wir gehen sehr schnell darauf zu.
Also reden wir hier von Jahrzehnten, Jahrtausenden oder Jahrhunderten oder von was reden wir hier?
Jahren. Paar wenige Jahre, würde ich jetzt mal behaupten. Ganz konkret, Tiefpunkt bedeutet, Kali-Yuga bedeutet Zeitalter von Lüge und Täuschung und ich denke, die Hörer hier, die sind sich über die Hintergründe vom 11. September bewusst, dass das eine inszenierte Sache ist.
Hatte ich gerade heute wieder in den News, also der Ex-Präsident von Italien hat da irgendwie in dieser Richtung sich geäußert einer Zeitung gegenüber.
Ja,
also ja, ja.
Wissen ja, im ORF ist ja diese gute Dokumentation gelaufen, also Österreich kann nicht sagen, sie hätten nichts gewusst, im ORF ist es gelaufen, die Information
naja.
Ist da, oder? Aber, und wenn man sieht, oder, das ist eine unglaubliche, unmenschliche Lüge, die der normale Mensch sich gar nicht vorstellen kann, deswegen haben auch die Menschen Mühe, sich so was Unmenschliches vorzustellen, weil es eben nicht menschlich ist, das sind andere Kräfte dahinter. Und diese sind ja heute noch zum Teil an der Macht und die haben noch anderes auf Lager. Und deswegen sage ich, das war noch nicht ganz der Tiefpunkt, aber wie es so schön heißt, ihr schneller Griff zur Macht hat sie schneller nur zu Fall gebracht. So, wir sollen uns ja nicht einschüchtern lassen oder auch uns nicht zu sehr darauf konzentrieren, sondern wirklich auf das, was wir beitragen können. Wir sind eben, wir, ich denke, die wir über diese Themen hier sprechen, Resonanz für diese Themen haben, wir haben eine andere Aufgabe hier als nur dieses Negative aufzudecken, sondern wirklich eben angefangen bei uns und unser eigenes Bewusstsein wieder auf dieses Urwissen, auf dieses spirituelle Urbewusstsein einzustimmen, um so dann wirklich zu den ja, spirituellen, geistigen Pionieren zu werden, ja, weswegen wir hier inkarniert sind und jetzt gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort gegenwärtig sind, um da mitzuwirken. Gemeinsam eben können wir das tun.
Es ist ein großes Abenteuer, ne?
Auf
jeden Fall, sind mittendrin.
Ja.
Ich danke Ihnen sehr. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Es war äußerst spannend. Aber wir haben da viele Dinge noch angeschnitten. Ich hoffe, wir können das vielleicht in Zukunft einmal wieder aufgreifen und tiefer ja, gehen.
Sonst gibt es noch ein paar interessante Bücher. Ich habe ein paar erwähnt. Gott und die Götter, wer sich fürs Vedische interessiert.
Genau.
Gott und die Götter, das Mysterienwissen der vedischen Hochkultur. Eben jetzt gerade neu erschienen. Oder ein anderes Buch, wir nannten es das Kursbuch zur Wendezeit, das ist das Buch Machtwechsel auf der Erde, gibt es als Taschenbuch, als gebundene Ausgabe, auch in zwei verschiedenen Ausgaben, inhaltlich identisch. So, ich denke, da habe ich einiges aufgearbeitet, wo man wirklich dann eben auf der Grundlage auch selber wieder weitermachen kann. Aber ich denke, es sind sehr wichtige Toröffner oder ja Dimensionsöffner, die einem einfach auch diesen Bogen spannen von der fernen Vergangenheit bis zur nahen Zukunft und wir da mitten an dieser Schnittstelle, die wir da selber mitgestalten.
Ja, okay. Ja, also wie gesagt, ich bin sicher, Ihre Bücher sind mindestens so spannend wie Ihre Artikel. Und kann ich sicher nur Ihnen empfehlen. Aber danke jedenfalls, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben und schönen Abend nach Bern.
Ja, vielen Dank auch für diesen heißen Draht nach Graz aus der Schweiz.
Danke.
Gut, alles Gute.
Alles Gute.
Gute Zeit, danke.
Immer. Armin Riesi war das und das Mysterienwissen der vedischen Hochkultur. Äußerst spannendes Thema, das ich hoffe, wir noch öfter hier behandeln werden. Was ich noch vergessen habe am Anfang zu erwähnen, den Grenztreff Graz gibt es morgen. Chris Hader ist leider ausgefallen, aber es gibt Lydia Albert zum Thema Chemtrails und Karl-Heinz Koren zum Thema Mobilfunk. Wie immer findet man weitere Informationen auf www.grenztreffgraz.at.tt. Es gibt jetzt die nächste Folge Crop FM fällt aus. Die nächste Folge im Jahr 2008 findet am 4. Jänner statt. Es wird aber ein Crop FM Spezial geben, das ist ein Novum, in dem ich ein sehr interessanten Mitschnitt von Credo Mutwa spielen werde. Es wird also in den kommenden Wochen online gehen, damit die Zeit bis zum 4.1. nicht so lange wird, an dem zu meiner großen Freude wieder Robert Fleischer zu Gast sein wird und wir unser Gespräch über Exopolitik, bei dem wir letztens ja bei Weitem nicht alles abgehandelt haben, fortsetzen können. Ja, ich bedanke mich allen fürs Zuhören, fürs Interesse. Ein Jahr ist rum, wie schnell das geht. Wir hören uns wieder am 4.1.2008. Macht es gut. Stay away.